Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Moses und Aaron, diese grandiose Oper von Arnold Schönberg, hatte am Abend in Bonn Premiere. Gleich werden wir hören, wie unser Kritiker die Aufführung erlebt hat. Außerdem sprechen wir über ein faszinierendes Handwerk, die manuelle Glasfertigung. Die UNESCO hat sie jetzt zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt. Und Invisible Power, eine Ausstellung in Berlin mit Werken afghanischer Künstlerinnen. Ich spreche darüber mit der afghanischen Kuratorin Sarah Nabil. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Du sollst dir kein Bildnis machen, das zweite der 10 Gebote Gottes. Es steht im Mittelpunkt der Oper Moses und Aaron von Arnold Schönberg. Der Komponist hat auch das Libretto geschrieben und dabei den Text der Bibel ziemlich frei behandelt. Bei ihm ist Moses ein streng gläubiger Mann, der das Gebot sehr ernst nimmt. Moses beharrt darauf, dass Gott unerklärbar sei, dass man einfach an ihn glauben müsse. Doch damit erreicht er das Volk nicht. Ganz anders sein Bruder Aaron, der schafft einfache und klare Bilder und er überzeugt das Volk Israel. Schönberg hat seine 12-tönig komponierte Oper nicht vollendet. Trotzdem steht das groß besetzte, effektvolle, mächtige Werk immer wieder auf den Opernspielplänen. Heute hatte es Premiere am Theater in Bonn und Stefan Keim hat die Aufführung für Fazit gesehen. Er ist live zugeschaltet. Herr Keim, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Hat denn der Regisseur Lorenzo Fioroni die Oper als biblisches Gleichnis inszeniert? Eine andere Möglichkeit wäre ja, dass er nach aktuellen Bezügen sucht.
Ja, die ergeben sich quasi von alleine. Er hat sehr viel gemacht, sehr viele unterschiedliche Dinge mit seinem Bühnenbildner Paul Zoller, den man hiermit auch unbedingt erwähnen soll. Am Anfang geht's wirklich los mit dem brennenden Dornbusch und dass Moses, der Schäfer, vom Gott beauftragt wird, sein Wort zu verbreiten. Das sieht so mit Puppen und verhältnismäßig bunten Bildern ganz wie so eine naive Bibelerzählung aus. Dann geht es weiter, dann sehen wir in einem Bilderrahmen so Bilderzitate auch, da muss ich die Kostümbilder erwähnen, Sabine Blickenstorfer, die Kostüme aus dem 19. Jahrhundert, Szenen aus dem 19. Jahrhundert mit Zylindern und Rüschenkleidern und so weiter. Und dann kommt es zur eigentlichen Sache, nämlich zu diesem großen Disput, den Sie gerade ja schon angedeutet haben, zwischen Moses und Aaron. Und da ist dann der ergänzte Chor, das ist ja ein Riesenchorwerk, auf der Bühne so in weißen Klamotten zu sehen, die fast so ein bisschen so wie Unterwäsche aussehen und dann kommt es eben zu einem ganz besonderen Tanz ums goldene Kalb.
Aaron, der Verführer des Volkes, darf bei Schönberg singen. Er ist ein Tenor. Moses dagegen hat eine reine Sprecherrolle. Dadurch macht Schönberg die Unterschiede zwischen den Brüdern auch klanglich ganz elementar deutlich. Der bekannte Bariton Dietrich Henschel, er spricht und spielt Moses jetzt in Bonn. Wie füllt er denn diese Rolle aus, Herr Keim?
Mit vollem Körpereinsatz und er muss auch sehr deklamatorisch sprechen, was für uns heute fast ein bisschen altmodisch klingt. Vielleicht hören wir mal einen kleinen Ausschnitt vom Ende der Oper.
Unerbittlicher, vieldeutiger Gedanke, hörst du dieser Auslegung zu? Darf Aaron mein Mund dieses Bild machen?
Also wirklich die ganz große Verzweiflung. Und das Besondere ist, der Tanz ums goldene Kalb, das ist eigentlich die Szene, und das ist völlig umgedeutet, wie Moses von Gott die 10 Gebote bekommt. Und das ist eine fast schon freche Angelegenheit, denn es geht ja eben gerade darum, dass Moses eben kein Bild von Gott haben will. Gott erscheint auch nicht. Also es gibt diese ganzen erotischen Tänze und Orgien und die 4 nackten Jungfrauen und die Kranken, die geheilt werden. Was da alles im Libretto steht, das gibt es gar nicht. Es ist weitgehend nur dieser Dietrich Henschel auf der Bühne. Es ist so eine Art Künstleratelier. Er beschmiert seinen Körper mit verschiedenen Farben, mit einem Grau-Schwarz, mit einem Rot. Er zieht sich aus, er schmeißt sich nackt gegen die Wände. Immer wieder kommt Krempel von Himmel runtergeflogen, vielleicht von Gott, man weiß es nicht. Es ist fast eher so ein Ringen eines Künstlers mit der Wahrheit. Und das deutet vielleicht auch darauf hin, dass Arnold Schönberg sich ja auch mit Moses identifiziert haben soll. Das ist eine Szene, die ist sehr lang und die ging mir auch irgendwann ordentlich auf die Nerven, aber sie ist auch total interessant. Man kann so lange darüber nachdenken, was das zu bedeuten hat. Ich bin immer noch nicht fertig.
Sie haben es schon gesagt, Moses und Aaron ist eine große Choroper auch. Die Sängerinnen und Sänger haben große Aufgaben zu bewältigen, auch einige Soli zu singen. Wie schlägt sich denn der Bonner Opernchor?
Er ist verstärkt mit dem Vokalkonsort Berlin und er macht das wirklich ganz großartig. Das ist nicht nur eine große Koordinationsaufgabe. Hier muss ich schon wieder mal einen Namen mit einfügen. Marco Medved, der die Choreinstudierung gemacht hat. Und der Kaftan dann die gesamtmusikalische Leitung. Denn die müssen nicht nur unendlich komplexe Sachen singen, sondern auch sehr viel spielen. Weil dieses Volk, das setzt den Aaron ja auch so unter Druck. Er gibt ihnen ja die alten Götter wieder. Er gibt ihnen ja das goldene Kalb. Deswegen, weil sie ihn bedrängen, weil sie ihn fast absetzen. Und das ist dann die Ebene, wo das eben auch eine sehr heutige Geschichte wird. Nicht Moses ist ja so eine Art Ideologe, jemand, der die Wahrheit glaubt zu wissen und davon kein Deut abweichen will. Und dann ist Aaron, übrigens auch hervorragend gesungen vom Tenor Martin Koch, das ist derjenige, der eigentlich vorgibt, der Realpolitiker zu sein, der aber Kompromisse macht. Er gibt eben dem Volk die alten Götter wieder, weil er sagt, sonst kommen wir gar nicht mehr durch. Und dann ist die Frage, wie weit darf man damit gehen? Ist das jetzt Populismus oder ist das Realpolitik, um nicht völlig wirkungslos zu sein? Auch da äußert sich die Aufführung nicht eindeutig, sondern sie stellt es dar und man soll dann selber weiterdenken.
Zwölftonmusik, die löst ja immer noch bei einem Teil des Publikums zumindest Skepsis aus. Setzt denn der Generalmusikdirektor Dirk Kaftan am Pult des Beethoven-Orchesters eher auf Schärfe und Kontrast oder betont er doch eher die große Expressivität dieser Musik?
Ja, also er geht sehr expressiv an die Sache und durchaus kraftvoll, dynamisch, das ist so seine Art. Es gibt aber auch die schönen Momente, die habe ich in anderen Aufführungen durchaus oder sagen wir mal lieber nachdenklich. Momente, wo es nicht so auf diesen herben Klang geht. Das habe ich in anderen Aufführungen schon mal ein wenig sanfter und nachdenklicher dirigiert gehört. Aber im Zusammenhang mit dieser ja sehr wilden Aufführung und mit diesen irren Bilderwelten von Lorenzo Fioroni passt dieser Zugriff perfekt.
Der zweite Akt endet mit einem verzweifelten Moses. Endet denn der Abend in Bonn mit dem Gefühl von Ohnmacht und Verzweiflung?
Ja, das ist schon so. Also es ist ja so, dass eigentlich im dritten Akt Schönberg, und das hat er ja nie komponiert, und man kann sich ja fragen, warum hat er das nicht komponiert? Da geht es ja eigentlich darum, dass Moses das Heft des Handelns wieder in die Hand nimmt. Und das wird uns verweigert. Eigentlich ist dieser zweite Akt und das Ende viel moderner, weil er uns wirklich darauf zurückwirft, Mensch, was machen wir jetzt eigentlich? Was machen wir eigentlich mit der Welt? Glauben wir, dass wir noch an eine Wahrheit kommen? Inwieweit gehen wir mit Aaron mit? Und das ist wirklich eine hochkomplexe Angelegenheit und das ist ein Abend, der einen wirklich noch lange beschäftigen wird.
Moses und Aaron an der Oper Bonn, inszeniert von Lorenzo Fioroni, dirigiert von Dirk Kaftan und für Fazit rezensiert von Stefan Keim. Herr Keim, ich danke Ihnen. Guten Abend.
Gerne.
Glas spiegelt den Himmel und die Sonne, es ist wie lichtes Wasser und es hat einen Reichtum der Möglichkeiten an Farbe, Form, Charakter, der wirklich nicht zu erschöpfen ist und der keinen Menschen gleichgültig lassen kann. Dieser schöne Gedanke des Architekten Adolf Behne beschreibt mit wenigen Worten die Faszination, die seit Menschengedenken von Glas ausgeht. Und nun diese Meldung. Die manuelle Glasfertigung ist immaterielles Kulturerbe der Menschheit. Das hat die UNESCO nun entschieden auf der Tagung des zwischenstaatlichen Ausschusses, der am Wochenende in Kasane, Botswana, zu Ende gegangen ist. Unter anderem haben Finnland, Frankreich, Tschechien und Deutschland dieses Traditionshandwerk zur Aufnahme in die UNESCO-Liste nominiert. Welche Faszination also von dieser manuellen Glasfertigung ausgeht, welche handwerklichen Fertigkeiten es erfordert, welche ästhetischen Möglichkeiten sich seit Jahrhunderten eröffnen, darüber möchte ich nun mit Barbara Schmidt sprechen. Sie ist Professorin für Produktdesign an der Weißensee Kunsthochschule in Berlin und hat mit ihren Studierenden das Projekt Glass Handformed Matter initiiert, Glas handgeformte Materie. Ein Projekt, das in einer Ausstellung mündete. Sie ist jetzt am Telefon, Frau Schmidt, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Seit 3500 Jahren ungefähr fasziniert Glas die Menschen, die Farben, die Form, das Spiel des Lichts in dieser sonderbaren Materie. Was haben denn die Menschen erfunden, um Glas herzustellen? Welches Handwerk haben sie denn da entwickelt?
Das ist natürlich eine längere Geschichte. Vor diesen 3500 Jahren wurde Glas noch über Sandkerne gewickelt. Ursprünglich ist es als Zufallsfund entstanden, indem man auf Keramik als Glasurschicht, das war so das allererste Glas, und dann haben so vor etwas mehr als 2000 Jahren die Phönizier, heute sind es die Syrer, ne, die Glasmacherpfeife erfunden. Die wird heute auch immer noch verwendet. Da hat sich gar nicht so viel verändert. Und die Werkzeuge, die es noch dazu gibt, also verschiedene Arten von Scheren und einfachen Forminstrumenten, wurden über Jahrhunderte verfeinert und immer weitergereicht, aber ganz viel ist eigentlich noch so, wie es vor diesen etwa 2000 Jahren gewesen ist. Also es ist eigentlich auch ein schönes Beispiel für Migration von Wissen, ne, wie diese Handwerkskunst gewandert ist, von Süden immer weiter nach Norden.
Sagen Sie noch ganz kurz was zu dieser Glasmacherpfeife. Wir kennen uns da nicht so gut aus. Ich habe auch gelesen, es gibt auch so etwas Schönes wie einen Vulgarlöffel, also ganz spezielle handwerkliche Tools, würde man heutzutage sagen. Mhm.
Genau, ja, also Glasmacherpfeife, das kennen vielleicht doch noch relativ viele. Das ist einfach ein langes Blasrohr, an dessen Ende man anfängt mit einem kleinen Glasklumpen, der aufgeblasen wird, erstmal zu einem sogenannten Kölbel, also eine kleine Glaskugel. Und dann wird in Schichten immer wieder neues Glas aus dem Ofen aufgenommen und immer weiter geformt und dabei zwischendurch immer mal wieder weiter erhitzt. Das Glas kommt so mit 1200 Grad aus dem Ofen und dann gibt es ein Zeitfenster oder Temperaturfenster, innerhalb dessen man das Glas noch gut formen kann, und dann muss es immer wieder erhitzt werden. So, diese Pfeife, die sieht man noch in Glashütten, in denen vor Publikum Glas per Hand gefertigt wird. Dieses Rohr ist vielleicht ein bisschen in den Dimensionen immer mal wieder verändert worden, aber im Prinzip ist das noch das, was die Phönizier auch schon hatten.
Die Hitze, sagen Sie, der Ofen, das erfordert natürlich einen Brennstoff, und der Brennstoff war über die Jahrhunderte Holz.
Das war sehr lange Holz, das heißt, die Glashütten haben sich ursprünglich immer dort angesiedelt, wo es die Rohstoffe gab, also wo es einen Wald gab, wo es Holz gab und wo es auch Sand gab und die übrigen Zutaten, die man brauchte. Also aus Holz wurde zum Beispiel auch sogenannte Pottasche hergestellt, das ist sehr kaliumreich, also Kalium senkt dann die Schmelztemperatur des Sandes. Sand ist ja Siliziumdioxid, Quarz, also hat eine sehr hohe Schmelztemperatur. So hoch konnte man das damals nicht erhitzen, braucht man also noch andere Stoffe dazu. Ja, und ursprünglich war das so, also wenn der Wald dann nicht mehr da war, ist die Glashütte weitergewandert. Also man hat tatsächlich von Waldglashütten gesprochen.
Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen von dem Handwerklichen lösen, was macht denn für Sie, Frau Schmidt, als Designerin den Reiz aus, mit Glas zu arbeiten?
Die Glasherstellung ist ein fantastischer Prozess, bei dem man sehr nahe mitbekommen kann, was passiert, also wie aus Material etwas geformt wird. Also deswegen ist das so unglaublich spannend, auch für die Studierenden so unmittelbar mitzubekommen, wie diese Produktion funktioniert. Ansonsten ist ja Produktion oft eine Blackbox, ne? Also es passiert weit weg hinter Fabriktüren und man kann sich das mal anschauen auf einer Exkursion, aber an sich ist man nicht so nah dran an dem Prozess, wie dann wirklich etwas sich materialisiert, etwas entsteht, was entworfen wurde. Und das Tolle ist auch an dem Glasherstellungsprozess, also der manuellen Glasherstellung, dass immer eigentlich Teamwork ist und dass diejenigen, die es entwerfen, um etwas entwerfen zu können, was auch funktioniert, erstmal diesen Prozess kennengelernt haben müssen und dann auch Hand in Hand praktisch mit den Glasmacherinnen und Glasmachern zusammenarbeiten müssen. Also den Prozess wirklich nahe erfahren müssen, um auch einen sinnvollen Entwurf entwickeln zu können. Teilweise können sie auch die Werkzeuge verändern, etwas dem Glasmacher oder Glasmacherin in die Hand geben. Ja, das macht den großen Reiz aus.
Die Produktion war oft auch, glaube ich, geheim. Also die Rezepturen, die man entwickelt hat, die man ausgetüftelt hat, um Glas zu färben, das wollte man nicht einfach weitergeben, weil man dadurch ja, wie soll ich sagen, ein Alleinstellungsmerkmal hatte als Glasmacher.
Ja, also ich meine, wie das an jedem Handwerk ist, natürlich entwickelt jeder so seine Spezialitäten oder ihre Spezialitäten, aber legendär ist, dass in Murano die Geheimhaltung sehr wichtig war, ne? Aber es hat letztlich ja nicht funktioniert. Also das Handwerk hat sich ja trotzdem weiter verbreitet und überall wurden Neuerungen entwickelt und natürlich immer total wichtig, also dass man es nicht so hütet, also keinen Protektionismus entwickelt, sondern sich austauscht. Und das funktioniert eigentlich auch heute sehr gut, ne? Also diese Glaswelt ist international total vernetzt und es gibt immer wieder auch Austausch und immer wieder wird was Neues entwickelt.
Ich hatte es gesagt, dass Sie mit Ihren Studierenden dieses Projekt Glass Handformed Matter initiiert haben. Welche Ideen haben Sie damit verfolgt? Welche Ziele hatten Sie, Frau Schmidt?
Wir wollten natürlich auch dazu beitragen, dass dieses Handwerk erhalten bleibt, dass es bekannter wird, dass es wieder auch in Europa mehr Menschen gibt, die sich damit auseinandersetzen. Und natürlich aber haben wir als Hochschule auch ein Interesse daran, dass es nicht musealisiert wird, sondern dass immer wieder nach vorne gedacht wird, etwas weiterentwickelt werden kann, ne? dass sozusagen sich das auch gegenseitig befruchtet. Also das Handwerk, diejenigen inspiriert, die etwas entwerfen für das Handwerk und umgekehrt die Entwürfe dann auch wieder das Handwerk fördern.
Haben sich die Studierenden schnell dafür interessiert oder mussten sich so ein bisschen was wie Überzeugungsarbeit leisten?
Die haben sich wahnsinnig schnell dafür interessiert. Es ist einfach auch ein irrsinnig attraktiver Prozess. Ne? Also wenn man das einmal gesehen hat, lässt es einen nicht los. Also in den meisten Fällen passiert das jedenfalls so. Da musste nicht viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Dazu kam für uns auch noch, dass dieses dreijährige Projekt, das die Kulturstiftung des Bundes gefördert hat, genau anfing in der Corona-Zeit und also es einerseits schwierig war für uns, in die Glashütten zu dürfen, auf der anderen Seite aber auch umso attraktiver war, dass wir das konnten. Also in einer Zeit, wo viele nur also remote gearbeitet haben, nur digital arbeiten konnten, so konnten wir eben in Glashütten gehen, konnten wir mit den Glasmacherinnen und Glasmachern zusammenarbeiten. Das war natürlich toll.
Die manuelle Glasfertigung ist also jetzt immaterielles Kulturerbe. Macht Sie das zuversichtlich, dass diese Tradition nicht gefährdet ist, dass es weitergeht, dass das Wissen weitergegeben wird?
Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schritt, um dieses Handwerk bekannter zu machen und auch einfach zu zeigen, wie wichtig es ist, was es auf der einen Seite für ein großartiges Kulturgut ist, aber auch wie attraktiv es ist, um damit etwas Neues zu entwickeln.
Die manuelle Glasfertigung ist immaterielles Kulturerbe. Über diese Entscheidung der UNESCO habe ich mit Barbara Schmidt gesprochen. Sie ist Professorin für Produktdesign an der Weißensee Kunsthochschule in Berlin. Frau Schmidt, besten Dank. Guten Abend.
Danke Ihnen.
Der Alltag in der DDR, nicht selten wird er verklärt. Ein Narrativ zum Beispiel behauptet, Frauen mussten nicht um Kita- oder Krippenplätze kämpfen. Für sie war das Nebeneinander von Job und Familie kein Problem. Abtreibung legal. Kurz, in der DDR hat die Gleichstellung von Mann und Frau funktioniert und alle waren emanzipiert. Von wegen. Eine neue Wanderausstellung kratzt jetzt an diesem Bild. Gemeinsam sind wir unerträglich. Die unabhängige Frauenbewegung in der DDR heißt diese Ausstellung. Erste Station macht sie an einem historisch wichtigen Ort der Frauenbewegung, der Gethsemane-Kirche in Berlin am Prenzlauer Berg. Unter deren Dach konnten sich zahlreiche Bürgerrechtsgruppen treffen und auch eine der wenig explizit lesbischen Gruppierungen in der DDR. Ortrund Schütz hat sich die Ausstellung für uns angesehen.
Wie wurden in der DDR Mann und Frau in den Schulbüchern der Klassen 1 bis 8 dargestellt? Die Analyse der Frauen für den Frieden in Dresden findet in der DDR-Zeit heraus, 333 Hauptpersonen in den Geschichten sind männlich, nur 87 weiblich. Das Fazit der Gruppe? Männer werden viel differenzierter und damit interessanter dargestellt als Frauen. Die Ausstellung zeigt, die Probleme, gegen die sich Feministinnen in der DDR engagiert haben, sind erstaunlich aktuell. Auch dass Frauen im sozialistischen Sprachgebrauch nur mitgemeint sind, war damals Thema. Ein interessanter Fakt vor dem Hintergrund, dass das Gendern derzeit in mehreren Bundesländern verboten worden ist, findet Judith Geffert, die jüngste Kuratorin im Team, die im Wendejahr 89 in Magdeburg zur Welt gekommen ist.
Ich selber habe erst mit 28 verstanden, dass es einen DDR-Feminismus gab und dass es lesbische Gruppen in der DDR gab. Und davor dachte ich irgendwie immer, das kam alles aus dem Westen. Ich glaube, wir wissen oft gar nicht, dass es schon eine feministische Tradition gibt, auf der wir aufbauen können, die vielleicht auch genau in dem Ort, aus dem wir kommen, stattgefunden hat. Und ich glaube, wenn wir heute auch auf die Situation schauen in allen Bundesländern in Deutschland, dann sehen wir, dass rechtsextreme Kräfte wieder gesellschaftsfähig sind und dass wir heute mehr denn je diese Allianzen brauchen mit den alten Akteurinnen aus der Bürgerbewegung, die sich eben ganz aktiv eingesetzt haben für Demokratie.
Die Ausstellung zeigt nicht nur einzelne Frauengruppen, sie stellt die unabhängige Frauenbewegung erstmals DDR-weit dar. Durch Dokumente und Fotos auf Schautafeln und durch Videointerviews von ZeitzeugInnen, die sich zum Teil für die Ausstellung das erste Mal äußern. Man erfährt, offiziell waren die Geschlechter in der DDR zwar gleichgestellt, die sogenannten Frauenberufe wurden trotzdem deutlich schlechter bezahlt. Jeder Frau stand ab 1952 ein bezahlter Haushaltstag in der Woche zu, für Männer galt das nicht. Außerdem, sexualisierte Gewalt war in der DDR ein Tabuthema. Vergewaltigungen wurden selten angezeigt. Es fehlten Statistiken. Deswegen hat die Frauenteestube Weimar 1986 eigene Fragebögen dazu entwickelt. So ein Engagement war in der DDR mit hohen Risiken verbunden. Das sagt die leitende Kuratorin der Ausstellung, Ulrike Rothe.
Die Gruppen sind unterwandert worden von Stasi-Spitzeln und die sollten nicht nur die internen Informationen weitergeben an die Stasi, sondern diese Gruppen sollten zerstört werden. Also das muss man einfach auch mal so deutlich sehen, dass diese Gruppen nicht existieren sollten von Staats wegen. Also das ist schon sehr stark und sehr widerständig zu bewerten, dass es diese Gruppen trotzdem gab.
Die DDR-Frauenbewegung war zwar viel kleiner als ihre westdeutsche Schwester, sie hatte allerdings auch mit den Bedingungen einer Diktatur zu kämpfen. Eigene Zeitungen konnte sie zum Beispiel nur in kleiner Auflage in kirchlichen Strukturen herausgeben. Private Versammlungen von mehr als 3 Personen galten schnell als staatsfeindlich. Vorsorglich haben sich Frauen gegenseitig Vollmachten ausgestellt, damit sie bei längeren Haftstrafen nicht das Sorgerecht ihrer Kinder verlieren. Trotz aller Repressalien, Ende der 80er entstanden immer mehr feministische Gruppen, die sich DDR-weit vernetzt haben. Dann kam die Wende. Und noch gab es Hoffnung, wie man in der Ausstellung in der Originalaufnahme der Rede von der Bürgerrechtlerin Petra Lux am 18. November 89 bei der ersten Kundgebung des neuen Forums hört, der wohl bekanntesten Oppositionsbewegung der DDR. Petra Lux bemängelt da, dass auch das neue Forum vor allem von männlichen Akteuren geprägt wird und fordert mehr politische Beteiligung der Frauen.
Frauen raus aus Küchen, aus Betten, aus Einkaufsschlangen. Frauen, duldet nicht, dass eure Männer politisch aktiv sind auf eure Kosten. Verweigert die Rolle der Krankenschwester, wenn eure Männer erschöpft von den Kämpfen in der politischen Arena sich bei euch auftanken wollen.
In den 90ern kommt die ostdeutsche Frauenbewegung nach und nach zum Erliegen. Frauen und queere Menschen verlieren mit der Wiedervereinigung viele Rechte, die sie bereits erwirkt hatten. Die Enttäuschung der AkteurInnen ist groß. Aufmerksamkeit bekommen sie keine. Erst in den letzten 10 Jahren ist das Thema etwas mehr im Fokus, sagt Kuratorin Ulrike Rothe. Doch es gäbe viele Lücken in der Forschung.
Die Quellen sind nicht vorhanden in den Archiven. Es gibt keine Interviews oder nur sehr wenige. Ich hoffe, dass es Akteurinnen gibt, auch Jüngere, die sozusagen diese Initiative jetzt aufgreifen und sagen, ja, wir machen auch was dazu. Ja, und sich auch an die Zeitzeuginnen wenden und sagen, ja, erzählt doch mal. Aber dafür muss es wirklich Ressourcen geben. Es braucht Institutionen, die das fördern und Allianzen. Und das ist auch nicht selbstverständlich.
Die Kuratorin Ulrike Rothe im Beitrag von Ortrun Schütz. Die Wanderausstellung »Gemeinsam sind wir unerträglich, die unabhängige Frauenbewegung in der DDR« ist bis Dienstag in Berlin in der Gethsemane-Kirche zu sehen. Weitere Stationen sind dann Magdeburg, Schwerin und Erfurt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der norwegische Dramatiker, Autor und Lyriker Jon Fosse ist mit dem Literaturnobelpreis geehrt worden. Der schwedische König Karl XVI. Gustav überreichte dem 64-Jährigen die Auszeichnung in Stockholm. Fosse habe mit seiner Literatur die Grenzen der menschlichen Existenz erkundet, lobte die Vorsitzende der Nobelstiftung Söderberg. Zuvor hatte Fosse dem Nobelpreismuseum mehrere Notizbücher überlassen, mit einem noch unveröffentlichten Buch darin. Das Museum bitte Preisträger, die zur Nobelwoche kämen, immer um einen Gegenstand, der ihnen helfe, eine Geschichte zu erzählen, teilte eine Sprecherin mit. Fosse habe 4 Notizbücher gespendet, die ein unveröffentlichtes Buch enthielten. Das Werk mit dem Titel Weim könnte im kommenden Jahr veröffentlicht werden, wie die schwedische Nachrichtenagentur TT berichtet. Reporter ohne Grenzen hat die goldene Friedenstaube an das russische Menschenrechts- und Medienprojekt OWD-Info verliehen. Mit dem Preis wird der langjährige Einsatz der Initiative für die Aufklärung politisch motivierter Repressionen in Russland gewürdigt. Eine in der heutigen Zeit mehr denn je wichtige Aufgabe, wie die Laudatorin des Preises, Alice Botha, im Deutschlandfunk Kultur betonte.
Es ist auch eine Organisation, die einen Einblick verschafft, den wir halt immer mehr verlieren, weil Russland jetzt als eine volle Diktatur zu einer Blackbox wird. Ich erfahre, wie viele Menschen in den vergangenen Monaten zu welchen Strafmaßen verurteilt worden sind und wofür. Und das sind natürlich so Innenwahrnehmungen, Perspektiven, die enorm wichtig sind, um verstehen zu können, was in Russland vor sich geht. Und das ist dieses Land, das den Krieg ja gegen die Ukraine mitzutragen scheint, nicht so monolithisch ist, wie es uns manchmal erscheint.
Laudatorin Alice Botha, Journalistin und ehemalige Moskau-Korrespondentin bei der Zeit. Der deutsch-bosnische Schriftsteller Sascha Stanišić ist mit dem Nelly-Sachs-Literaturpreis der Stadt Dortmund geehrt worden. Von seinem ersten Buch an habe der 45-Jährige Leserinnen und Leser verschiedener Generationen begeistert, hieß es zur Begründung. Die Fluchterfahrung während der Balkankriege in den 90er Jahren mache er dabei zu einem zentralen Moment seines Schreibens und setze damit den Erzählreichtum der Balkankulturen fort. Stanišić wurde 1978 in Visegrad im damaligen Jugoslawien geboren und lebt seit 1992 in Deutschland. Seine Werke wurden in über 30 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung ehrt alle zwei Jahre Persönlichkeiten, die herausragende literarische Leistungen hervorbringen und zur Verbesserung der kulturellen Beziehungen zwischen den Ländern beitragen.
Invisible Power, Striving for Femininity and Identity. Das ist der Titel einer Ausstellung mit Werken afghanischer Künstlerinnen, die jetzt in Berlin eröffnet wurde in der Galerie Akut. Die unsichtbare Kraft, das Streben nach Weiblichkeit und Identität. Kuratiert hat die Ausstellung die afghanische Künstlerin und Aktivistin Sarah Nabil. Sie wurde in Afghanistan geboren und ist seit 2015 in Deutschland. Sie ist nach Deutschland emigriert und jetzt ist sie zu mir ins Studio gekommen. Frau Nabil, herzlich willkommen. Guten Abend.
Guten Abend, vielen Dank.
Die Kunst ist meine Waffe, haben Sie mal programmatisch geschrieben. Wer ist denn Ihr Gegner, gegen den Sie mit dieser durch und durch ja friedlichen Waffe Kunst kämpfen?
Ja, so, wer ist mein Gegner? Oh, das ist ganz schwierig, das zu beschreiben. Aber natürlich, wie ich auch sage, so, Kunst ist meine Waffe, damit ich so gegen Patriarchie, unfair Politics und für Menschenrecht kämpfen kann.
Also ist die Kunst eine Art Widerstand, den Sie leisten können?
Genau, für mich Kunst ist ein Widerstand.
Wo entsteht diese Kunst, die Sie gemacht haben? Ausschließlich jetzt in Deutschland in den letzten Jahren oder haben Sie schon in Afghanistan angefangen, als Künstlerin zu arbeiten?
Ich habe so ganz früh in Afghanistan angefangen, als ich 14 Jahre alt war. Eigentlich meine ganze politische Aktivität oder so künstlerisch, alles ist mit dem Kunst angefangen, als ich 14 Jahre alt war. Ich habe erst mit Kunst angefangen und dann meine gesellschaftliche Arbeit und Aktivismus und auch so politisch, sage ich.
Können Sie ein bisschen was zu dieser frühen Kunst sagen von Ihnen? Da gab es natürlich eine Familie um Sie herum, die hat das zugelassen, die hat das unterstützt.
Natürlich, Familie ist eine sehr entscheidende Rolle und daher, ich habe echt Glück gehabt, dass ich so eine Familie gehabt, mein Vater, mein Mutter, die beide sind sehr liberal und ganz gut gebildete Menschen und sie haben an mich geglaubt und mich zugelassen und immer wieder auch unter Schutz. Ich sage immer, wenn ich in dieser Familie nicht geboren würde und wenn ich nicht die Unterstützung von denen gehabt, dann hätte ich niemals so, was ich heutzutage so gemacht oder geleistet oder erreicht, könnte niemals erreichen.
Wenn man anfängt, Kunst zu machen, wie Sie das gemacht haben, dann braucht man ja wahrscheinlich Vorbilder, man braucht vielleicht auch Lehrerinnen, Lehrer. Hatten Sie sowas?
Stimmt, eigentlich ist es ganz normal, dass jeder hat ein Vorbild, aber ich habe leider das nicht gehabt.
Sie haben sich das selber beigebracht, Sie haben selber entwickelt, so, was Sie ausdrücken wollen.
Nee, ich habe schon die Basis gelernt. Es gab ein Zentrum, das heißt Center for Contemporary Arts of Afghanistan in Afghanistan. Und ich habe zum Glück dieses Zentrum gefunden und dann habe ich die Basis von Kunst gelernt und auch die zeitgenössische Kunst gelernt. Und daher so von da habe ich auch meine richtige Arbeit angefangen, ja.
Jetzt wollen wir doch ein bisschen über diese Ausstellung sprechen, die jetzt eröffnet wurde in Berlin, Invisible Power. Welche künstlerischen Positionen haben Sie denn da zusammengetragen, kuratiert, Frau Nabil?
Für mich ist es sehr wichtig, ich bin seit 8,5 Jahren hier in Deutschland und ich habe immer wieder gesehen, wenn man von Afghanistan spricht oder etwas so zeigt oder speziell, wenn man von afghanischen Frauen redet oder zeigt, dass es immer wieder so dieses ganz schlechte Seite von afghanischen Frauen oder von Afghanistan. Niemand spricht von dem gute Seite. Ich meine, wenn ich so gute Seite sage, das ist nicht einfach die schöne Seite. Ich meinte mit dem Widerstand, mit dem Resilience, mit dem Power und welche Rolle die Frauen in Afghanistan gespielt haben. In heutiger Afghanistan und historisch so, wenn man auch so ein bisschen weiter Weg geht in Geschichte, so vor 1000 Jahren oder 2000 Jahren, 3000 Jahren. Mhm. Ich bin nicht allein Künstlerin, ich bin auch eine Frauenrechtlerin. So daher ist es immer wichtig, so diese Resilienz von Frauen zu zeigen und auch, was die Frauen geleistet in diesem sehr dominante männliche Welt, und in Afghanistan eine sehr patriarchale Gesellschaft, trotzdem die Frauen so viel geleistet und auch so ein großes Resilienz gezeigt. Und daher, wir müssen auch diese Seite von afghanischen Frauen zeigen und auch im Kunstbereich. So, wenn man auch gleich diese Geschichte wiederholt sich auch im Kunstbereich, wenn man von Kunst redet von Afghanistan, man sieht nur dieses realistische Arbeit von afghanischen Künstlerinnen oder meistens mit Fotografie. Aber es gibt auch viel unsichtbare Positionen, die immer noch nicht sichtbar geworden sind. Aber es gibt ein ganz großes Potenzial in Afghanistan. Und daher, das war das Ziel, erst dieses Potenzial zu zeigen, zweitens dieses Resilienz von Frauen zu zeigen und auch ein anderes Bild von afghanischen Frauen so hier im westlichen Länder zu zeigen auch.
Diese drei Künstlerinnen, die Sie jetzt präsentieren in der Akut-Galerie, die leben aber im Exil. Also eine in Paris, eine in Hamburg und eine in Nizza, glaube ich. Also das sind Arbeiten, die dann auch nicht schwierig zu bekommen waren. Ich meine, das könnte ich mir ja schon schwierig vorstellen. Sie haben eine afghanische Künstlerin und wie kommen dann die Arbeiten in die westliche Welt?
Genau. Zum Glück, sie waren hier ganz in der Nähe. Die sind leider alle in Exil gerade, so auch unterschiedlich. Rada ist seit 2 Jahren im Exil, Leila ist seit 7 Jahren, Mohsen ist auch seit 2,5 Jahren, so etwas.
Sie haben die Künstlerin Rada genannt, Rada Akbar. Einige ihrer Werke werden gezeigt. Vielleicht beschreiben Sie mal ganz konkret ein Werk, damit wir uns eine Vorstellung machen, was eine Künstlerin aus Afghanistan heute hier in dieser Ausstellung beigetragen hat.
Von Rada Akbar, wir haben 2 Kunstwerke. Eine ist eine große Fotoserie, aber von diesem großen Fotoserie, wir haben nur 2 Fotos bekommen. Sie arbeitet immer gegen die Tabus. Es gibt in afghanischer Gesellschaft viel Tabus. Was sie auch als künstlerische Arbeit macht, das ist immer so sehr aktivistisch und gleichzeitig auch leistet einen großen Widerstand, kann man sagen. Sie spricht immer gegen dieses Tabus. Und zum Beispiel von einem dieser Kunstwerke, das ist 2 Bilder und sieht man eine Frau, das hat so ein Burka auf Kopf hat und auf ihrem Gesicht, es gibt so ein Fingerprint. Und dieses Fingerprint steht aus Al-Hadith und Sätze aus Koran. Hadith ist auch in der zweiten Stelle. Es ist für die Muslimen oder so in Islam so das ganz glaubwürdiges Koran als Gesetz und dann zweites Hadith. Und sie hat alle diese Sätze gefunden, das spricht gegen die Frauen. Oder da wird so Frauen so unterdrückt. Und sie hat alle diese Sätze so in dieses Fingerprint so geschrieben. Und gleichzeitig, man sieht auch so eine andere Frau, dass genau so ein Fingerprint steht auf ihre Brust. Und dann, man liest auch so dieses sehr so fein und dünne Sätze auf ihre Brust. So, das ist eine von dieser Arbeit. Und das zweite Arbeit, Goddess of Hope. Und sie hat das inspiriert von 15th Century in Afghanistan. Sie wollte einfach zeigen, in 15. Jahrhundert in Afghanistan, die Rolle von Frauen, die Sichtbarkeit von Frauen in Afghanistan damals. Und sie hat das alles verwandelt für heutzutage. In einer ihrer Arbeit steht die sehr berühmte Slogan von den protestierenden Frauen in Afghanistan. Das ist Non-Kar Azadi in Farsi. Und wenn ich das übersetze in Deutsch, das ist Brot, Werk und Freiheit. Sie wollte einfach dieses Resilienz von Frauen mit ihrer Arbeit zu zeigen. Das ist nicht so, wenn man von afghanischen Frauen redet, dann man denkt, okay, das war nur in den letzten 20 Jahren passiert und es gab gar keine Vorgeschichte in Afghanistan und die Frauen oder es gibt gar keine Kultur für Frauenrechte in Afghanistan. Aber das stimmt nicht so. Sogar man sieht in der Arbeit von Rada, dass in 15 Jahrhundert es gibt so Frauen, die haben eine große Rolle in Afghanistan gespielt.
Das war jetzt, was Sie beschrieben haben, Frau Nabil, eine Arbeit von Rada Akbar. Vielleicht doch noch 1-2 Sätze, kurz bitte, zu einer Arbeit einer anderen Künstlerin, die Sie zeigen.
Ja, ich will dann noch über Arbeit von Leila Mousavi sprechen. Ihre Arbeit heißt The Lost Goddess. Und das spricht von der Position von Frauen in Bakterien-Zivilisation, dass die Frauen in der Rolle Gottin waren. Das heißt, sie waren in Gottin-Position. Aber man sieht so damals in Afghanistan, okay, heutiger Afghanistan, damaliger Bakterien oder Bakhter, so, die Frauen waren in der Position von Gottin. Aber was man heutzutage sieht, dass die Frauen sind komplett durch die Taliban-Misogynist Policies komplett von der Gesellschaft entfernt wurden. Das spricht von dem ganz groß von dem Power von afghanischen Frauen durch die Geschichte.
Invisible Power. Künstlerinnen aus Afghanistan zeigen Arbeiten in der Akut-Galerie in Berlin bis Mitte Januar zu sehen. Diese Ausstellung kuratiert hat die Ausstellung Sarah Nabil. Frau Nabil, vielen Dank. Guten Abend.
Danke auch.
Wie schwer sich Australien immer noch tut mit der indigenen Bevölkerung, hat sich erst Mitte Oktober gezeigt, als ein Referendum der Aborigines für mehr Mitbestimmung gescheitert ist. Die australischen First People machen zwar ca. 4% der Bevölkerung aus, sie gehören zu einer der ältesten Kulturen der Weltgeschichte. Die Aborigines in Zentralaustralien, die die Sprache Walpuri sprechen, versuchen sich von der kolonialen Weltsicht der Europäer zu emanzipieren. Eine Ausstellung oder die Ausstellung Revisions im ethnologischen Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln handelt nicht nur davon, wie sich die Walpuri künstlerisch ihre Geschichte wieder zurückerobern, sie wurde auch von ihnen selbst kuratiert. Sabine Oeltze.
Gleich zu Beginn ein wandfüllendes Schwarz-Weiß-Foto. Eine Straße durchzieht schnurgerade eine Steppenlandschaft in Zentralaustralien. Erst bei genauem Hinsehen lässt sich im Vordergrund eine zarte Linie von farbigen Punkten erkennen. Sie wurde nachträglich aufgemalt und schlängelt sich durch Büsche und Bäume. Songlines nennen die Walpuri diese künstlerische Intervention. Songlines haben nichts mit Gesang zu tun, sondern erzählen davon, wie die Aborigines vor der Kolonialzeit ihr Land markiert haben. Durch Geschichten, Zeremonien, Kultorte oder Grabstätten.
Wenn man in normale Medien schaut und hört, beginnt in der Regel die Geschichtsschreibung Australiens mit der sogenannten Entdeckung durch James Cook. Dass aber schon indigene Bevölkerungsgruppen 40, 50, gar 60.000 Jahre dort gelebt haben, bleibt ganz außen vor. Und die Songlines, also diese Dot-Painting-Linien, die man jetzt sieht, signalisieren, hier waren wir. Wir Walpuri waren schon hier. Ihr habt uns einfach nicht gesehen.
Auch wenn Oliver Lüb, Kurator am Rautenstrauch-Jost-Museum ist, die aktuelle Ausstellung Revisions wurde von der indigenen australischen Gemeinschaft der Walpuri entwickelt. Sie malten Songlines auf Fotos, Landkarten, Flaggen oder Schulbücher aus der Kolonialzeit. Mal bestehen sie nur aus Punkten, mal bilden sie Schlangenlinien oder farbige Ornamente. Das ist das Konzept der Walpuri, um ihre präkoloniale Geschichte wieder sichtbar zu machen. Der Erhalt dieses kulturellen Erbes beschäftigt auch den britischen Fotografen Patrick Waterhouse. Er arbeitet seit 8 Jahren mit den Aborigines zusammen und beschafft ihnen Karten, Bücher oder Fotos, die es in der Kultur der Walpuri nicht gibt. Mit ihrer Überarbeitung drücken sie nun künstlerisch ihre Anwesenheit aus. In einem Filmbeitrag in der Ausstellung erklärt Waterhouse,
die Art und Weise, wie die Walpuri mit der Vergangenheit umgehen, wird als Ergänzung fehlender Informationen beschrieben. Es handelt sich um einen Prozess der Konfrontation, der schwierige Wahrheiten über die Vergangenheit freilegt. Eine Wahrheit, die hauptsächlich von Europäern propagiert wurde und die eine ganze Generation sowohl in Australien als auch in Großbritannien lernen musste.
Revision lautet folgerichtig der Titel der Ausstellung, also Überarbeitung, Verfeinerung. Die Songline-Bilder scheinen ein Eigenleben zu führen. Sie verändern sich, gewinnen an Räumlichkeit, beginnen zu vibrieren und zu flimmern. Es entstehen neue Landkarten voller Poesie, deren genaue Bedeutung sich unserem Blick entzieht, die aber von verblüffender Schönheit sind. In der Abteilung Ökologie und Invasion liegen Fotos von Tieren in einer Vitrine, ausgestorbene Springmäuse oder Tiger. Daneben die Abbildung invasiver Arten wie Hausschweine oder Schafe. Die einheimischen Tiere wurden von den Walpuri mit Songlines übermalt, um sie als zugehörig zu markieren. Oliver Lüb.
Das ist die endogame Flora und Fauna. Und durch die europäische Besiedlung sind auch Tiere mitgebracht worden, Schafe, Schweine. Die sind jetzt hier nicht übermalt, weil das sind eben keine Tiere, die zu dem originären Bezugssystem gehört haben. Aber das Land dahinter.
Auch die in der Kolonialzeit geraubten Objekte der Sammlung des ethnologischen Rautenstrauch-Jost-Museums unterziehen die Walpuri einer Revision. Missing Pieces ist der Titel einer Fotoserie, die in Petersburger Hängung an eine Wand montiert ist. Sie zeigen Alltags- oder Kultgegenstände aus Australien, einen Bumerang, eine Speerschleuder, ein Messer. Die Walpuri haben die Umrisse der Objekte aus dem Papier herausgeschnitten. So wollen sie zeigen, was ihnen einst genommen wurde. ein surreales Spiel von An- und Abwesenheit.
Das heißt, man sieht jetzt eine Objektfotografie mit unseren Nummern, mit unseren Inventarnummern drauf, mit einem Loch oder einer Fehlstelle. Und dahinter ist ein Foto gelegt worden von Patrick Waterhouse, das die heutige Lebenswelt der Walbury zeigt. Sodass wir durch dieses historische fehlende Artefakt wie ein Fokus auf die Umwelt und das Leben der Walbury heute schauen.
Aus den Leerstellen tauchen wie aus kleinen Fensteröffnungen Fotos von Reptilienhäuten, Sandmalereien oder Bäumen auf. Die Kraft der Ausstellung Revisions liegt in ihrem dekolonialen Ansatz. Wissensvermittlung auf Augenhöhe. Diese Gleichberechtigung ist sehr lehrreich und öffnet den Blick auf eine Geschichte, die viel zu lange keinen Platz hatte.
Sabine Oelze über die Ausstellung Revisions Made by the Walbury of Central Australia and Patrick Waterhouse in Köln im Rautenstrauch-Jost-Museum zu sehen bis Anfang April. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons heute von Charlotte Weinreich.
Der Eissturm. So lautet die Überschrift eines Artikels in der Süddeutschen Zeitung, in dem es nicht um ein Wetterereignis geht, sondern um einen rhetorischen Eissturm, der sich am vergangenen Dienstag im US-Repräsentantenhaus abspielte und weltweit für Entsetzen sorgte. Weil es seit dem Krieg im Nahen Osten vermehrt zu antisemitischen Vorfällen an amerikanischen Elite-Universitäten kam, wurden die Direktorinnen der Harvard University, der University of Pennsylvania und des Massachusetts Institute of Technology vor den amerikanischen Bildungsausschuss geladen. Auf die Frage, ob der Aufruf zum Völkermord an den Juden gegen den Verhaltenskodex ihrer Universitäten verstieße, antworteten die Präsidentinnen sinngemäß, dass es auf den Kontext ankomme. Die Empörung, vor allem in den sozialen Netzwerken, war groß. Kontext ist seither ein Unwort, schreibt Andrian Kreie und betont, es geht längst nicht mehr um Einzelfälle. Hetze, Drohungen und Gewalt gegen jüdische Studierende gehören an amerikanischen Hochschulen schon länger zum Alltag. Weniger als die Hälfte der jüdischen Studierenden fühlt sich noch sicher. Warum also fielen den Präsidentinnen die Stellungnahmen zur rechtlichen Bewertung von solch extremen Formen von Hate Speech so schwer, fragt Kurt Schmelzle in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Antwort auf diese Frage ist kompliziert, denn sie liegt in der amerikanischen Rechtsprechung zur Redefreiheit, die Schmelzle in seinem Artikel übrigens auch für Nichtjuristinnen einigermaßen verständlich aufdröselt. Verkürzt gesagt, schreibt er, ist selbst ein Aufruf zum Völkermord nur dann strafbar, wenn eine realistische Chance besteht, dass auf ihn Taten folgen und die Sprecher es auch genau darauf angelegt haben. Aber warum geben sich Harvard und Co. in Sachen Diskriminierungsschutz mit dem absoluten rechtlichen Minimum zufrieden? Immerhin, heißt es in der FAZ, stünde es ihnen als private Einrichtungen frei, bestimmte Formen der Rede kategorisch zu verbieten. Am Ende heißt es also wieder, hier liegt eine echte Interessenkollision vor, der sich die Universitäten stellen müssen. Unschöne Szenen an einer Universität, die hat auch Tagesschausprecher Konstantin Schreiber kürzlich erleben müssen. Bei einer Lesung in Jena hat er eine Torte ins Gesicht bekommen. Das war nur eine von vielen Reaktionen, die er auf seine Publikation zum Thema Islam bekommen hat. Daraufhin hat Schreiber beschlossen, sich anstatt mit dem Islam lieber mit dem Thema Glück zu beschäftigen. Daraus wurde ein Buch mit dem Titel Glück im Unglück, inklusive passendem Bühnenprogramm. In einem Interview mit der Welt sagt er, das habe ihn sehr befreit. Auf die Frage, ob es nicht erklärungsbedürftig sei, dass er als Tagesschausprecher jetzt daherkomme und über Glück spreche, wo er doch vor allem schlechte Nachrichten verbreite, antwortet Schreiber, ich denke, es ist wichtig, eben nicht die ganze Zeit Nachrichten zu konsumieren. Die schlechten News gehören für diesen Abend in eine Schublade. Neben Konstantin Schreibers glücklicher Abendshow gibt es noch einen Ort, an dem man den Zumutungen der Gegenwart mühelos entfliehen konnte. Nämlich Miami Beach, wo gerade die Art Basel Miami Beach zu Ende ging. Susanna Petrin hat sich die größte zeitgenössische Kunstmesse der USA angesehen und hält in der Neuen Zürcher Zeitung fest, weder Kriege noch der steigende Meeresspiegel vergegenwärtigen das Lebensgefühl in Miami Beach. Es findet seinen Ausdruck vielmehr in einem Negroni-Glas mit Eiswürfeln und Zitronenscheibe, das der Künstler Andrew J. Greene entworfen hat. Das Werk wurde übrigens direkt am ersten Tag verkauft, für schlappe $12.000. Denn das ist nichts gegen den Tagesrekord von 20 Millionen Dollar, den die Zürcher Galerie Hauser & Wirth erzielen konnte. Auf die Kauflaune scheint die Weltlage also auch nicht zu drücken. Oder wie es Susanna Petrin treffend in zwei Sätzen zusammenfasst: Das Meer ist türkisblau, der Pool geheizt, der Champagner fließt. Miami macht Spaß, vor allem jenen, die Geld haben.
Der Blick in die Feuilletons war das von Charlotte Weinreich. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.